Wir befinden uns ja in der Adventszeit. Und so ist mir ein Gedanke, eine Auslegung, die ich bei Spurgeon gelesen habe, über zwei Verse, die sind mir groß geworden und die möchte ich uns auch weitergeben. Und zwar geht es um das erste Kapitel von Lukas. Wir kennen hier den Zusammenhang, dass zum einen in den ersten Versen auch die Geburt Johannes auch angekündigt wird, dem Zacharias. Und dann haben wir die Begebenheit, wie die Geburt Jesu auch Maria angekündigt wird. Und da haben wir gewisse Parallelen, sowohl Zacharias als auch Maria sind beide, wie die Schrift uns sagt, als gottesfürchtig gewesen, die Gott gedient haben, die gottselig waren. Und zu beiden hat auch ein Engel gesprochen. Und daraufhin haben beide auch dem Engel eine Frage gestellt, die sehr ähnlich klingt, aber die Folgen wissen wir, dass Zacharias getadelt wird und sogar gezüchtigt wird, ja, dass er stumm wird. Und Maria wird eher gelobt. Wir wollen jetzt die zwei Verse auch lesen, und zwar in Lukas 1, einmal Vers 18. Und da heißt es so: Und Zacharias sprach zu dem Engel: Warum oder woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und die Frage von Maria in Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Die beiden Fragen klingen irgendwie sehr, sehr ähnlich. Und doch ist es ja interessant, warum Gott den Zacharias tadelt. Von Maria lesen wir das nicht. Vielmehr sogar lesen wir in dem Vers 45, als Maria dann zu Elisabeth auch kommt und Elisabeth sie auch empfängt und dann diesen Satz auch ausspricht: Und glückselig ist, der geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Und es ist für mich irgendwie echt interessant jetzt gewesen, wo ist jetzt wirklich der Unterschied, ja? Dass Gott so beurteilt, also Zacharias so beurteilt und die Maria ganz, ganz anders. Da wurde ich doch auch erinnert an einen Bibelvers, den wir letzten Sonntag gehört haben, dass Gott eben nicht das sieht, was vor Augen ist, sondern was sieht Gott an? Gott sieht das Herz an, ja, er sieht die Beweggründe an. Und eine Frage, sie kann ganz gleich klingen, aber das Motiv, das kann ganz, ganz unterschiedlich auch sein. Und wir wollen jetzt einfach zuerst mit dem Zacharias uns beschäftigen und hier einfach diese Frage in dem 18. Vers, ja, jetzt betrachten, wie er sagt zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Nun, zum einen wollen wir jetzt hier die Stellung oder das Amt auch der beiden vergleichen. Zacharias war ja ein Priester gewesen, der vor dem Herrn gewirkt hat, und Maria, es war, kann man sagen, ein junges Mädchen vom Dorf gewesen. Ja? Wir wissen nicht, inwiefern sie in den Schriften unterrichtet war, aber zumindest von der Stellung ist es ein ganz, ganz großer Unterschied auch gewesen. Und Wenn wir schon diesen Gedanken ins Auge fassen, einfach diese Stellung der beiden, und wenn auch die Frage jetzt gleich lauten würde, so müssten wir doch sagen, eigentlich Zacharias, aufgrund seiner Stellung, aufgrund seiner Erfahrung, die er mit Gott auch gemacht hat, müsste doch anders reagieren, wie auch die Maria. Ist es nicht so, dass von des Priesters Lippen, wie das Alte Testament sagt, da soll auch Kenntnis kommen, er soll die Kenntnis bewahren, er soll viele unterweisen, er soll im Glauben vorangehen, anderen Menschen ein Vorbild auch sein. Er soll eben die Unwissenden unterweisen, die Verirrten auch zum Glauben bringen. Und darum ist hier schon, ich sage mal aufgrund schon der Stellung, ja, müssen wir sagen, ein ganz, ganz großer Unterschied, um wirklich eine Frage oder um die beiden Fragen richtig zu beantworten. Wir können definitiv sagen, dass die Diener, die Gott berufen hat, eine viel größere Verantwortung vor Gott haben, als, sagen wir, Kinder im Glauben, ja, die frisch zum Glauben kommen und noch ganz, ganz wenig natürlich auch an Kenntnis haben. Alle Geschwister, die gewisse geistliche Ämter begleiten, die andere unterweisen, haben eine viel, viel größere Verantwortung als die anderen, die sich nur belehren auch lassen. Der zweite Gedanke ist, dass nicht nur das Amt jetzt den Unterschied uns ergibt, sondern einfach auch das Alter. Zacharias war doch wohlbetagt, lesen wir, ja? Und Maria war ja noch ein ganz, ganz junges Mädchen auch gewesen. Und auch hier schon können wir sagen, aufgrund seiner Erfahrung könnte Zacharias ganz, ganz anders auch damit umgehen. Ja, auf die Ankündigung, dass ihnen im Alter ein Kind auch geboren wird. War es nicht so gewesen, dass Zacharias in seinem Leben, doch denke ich, viele Erfahrungen schon mit Gott gemacht hat. Gebete, die er gesprochen hat, wo Gott geantwortet hat. Und das sollte natürlich seinen Glauben auch stärken. Erfahrungen, wo er auch in den Leiden gemacht hat. Erfahrungen, wo er eben zuwarten musste, dass Gott nicht auf jedes Gebet auch sofort eine Antwort gibt. Da hat doch Zacharias viel mehr Erfahrung gehabt als Maria. Müssen wir unbedingt sagen, ja? Und doch merken wir hier, dass beide doch jetzt offensichtlich irgendwie ganz, ganz gleich reagieren und einfach die Frage stellen, so nach dem Motto, woran soll man das überhaupt auch erkennen? Ein weiterer Unterschied liegt noch darin, dass Zacharias und Elisabeth, die haben ja ganz bewusst für ihre Not doch gebetet. Ja, wir lesen, dass sie gebetet haben um ein Kind. Von Maria lesen wir das überhaupt nicht. Ja? Sie war einfach ja, eine junge Frau, die jetzt mit Josef verlobt war und mit Sicherheit, wie das auch völlig normal ist, dass auch jüngere Schwestern dann sich Gedanken machen, dass auch sie eine Familie gründen, dass auch Kinder kommen. Aber ob sie jetzt hier wirklich bewusst um ein Kind schon gebetet hat, lesen wir eigentlich nirgends. Und wisst ihr, hier ist es ja so interessant, zum Beispiel der 13. Vers. Da sagt der Engel, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und das ist hier sehr interessant, dieser Zusammenhang. obwohl Zacharias und Elisabeth gebetet haben und der Engel jetzt kommt und ganz klar eine Verheißung gibt. Ihr werdet einen Sohn bekommen und den sollt ihr Johannes nennen. Und jetzt auf einmal kommt diese Frage: Woran soll das Ganze erkannt werden? Das heißt, er hat gebetet, aber als die Antwort kam, hat er nicht geglaubt. Und die Frage, die mich auch beschäftigt hat, ist es wirklich ein Wunder, wenn Gott Gebete erhört? Sollten wir nicht eher, ich sag mal, verwundert und überrascht sein, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört? So die Frage gestellt. Ist es nicht eher so, meine Lieben? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Und das ist wirklich der Gedanke, der mich so bewegt hat, als ich das auch so gelesen habe. Wie viel Gebete spricht dann jeder Einzelne von uns? Tag aus, Tag ein, man betet. Und meine Lieben, wenn es für uns persönlich, und es kann dazu kommen, ja nur eine gewisse Pflichterfüllung ist, eine gewisse Routine ist, ja, dass wir morgens oder mittags oder abends es bei uns angebracht ist, bei der Andacht sich hinzuknien, wie auch immer, oder auch unterwegs, wenn wir sind, zu beten, aber es mehr so eine Pflichterfüllung ist. Ja? Ich muss mich ja zu Gott nein. Aber wenn wir überhaupt nicht erwarten, dass Gott auf unsere Gebete antwortet, das ist doch merkwürdig, oder? Also dieser Gedanke, der hat mich wirklich sehr bewegt. Inwiefern kommen wir in unseren Gebeten wirklich in dieser Stellung zu Gott, dass es für uns das Normalste ist, ja? Dass Gott die Gebete auch beantwortet. Der nächste Punkt, den wir betrachten wollten, dass Zacharias die Tatsachen eigentlich bezweifelte, die ihm der Engel des Herrn auch verkündet hat. Und er dann sprach: Woran soll ich das erkennen? Maria hat es nicht getan. Sie hat mehr gewünscht, mehr zu wissen einfach. Ja, wie soll das überhaupt alles auch zugehen? Weil für sie war das ja völlig verwunderlich, ja, was jetzt der Engel gesagt hat. Sie waren nur verlobt mit Josef und jetzt soll der Messias kommen. Es ist wirklich sehr interessant. Und wisst ihr, die Antwort bei Zacharias, sie wird uns in dem 20. Vers gegeben. Das heißt so, weil du in dem zweiten Teil des 20. Verses, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das ist, meine Lieben, der Punkt. Zacharias hat nicht geglaubt. Er hat einfach das nicht glauben können, ja, dass das, was Gott jetzt verheißt, dass es tatsächlich auch in Erfüllung geht. Weiter ist es interessant, dass Zacharias auch um ein Zeichen bittet. Weil er sagt: Woran soll ich das erkennen? Und meine Lieben, ein Zeichen, wir lesen das auch in dem Wort Gottes, auch in dem Alten Testament, an einigen Stellen, das ist einerseits auch nicht verkehrt. Und da ist wiederum, glaube ich, dieser Unterschied, auf den wir heute auch hinwollen, da ist das Thema, das habe ich so überschrieben, ein Unterschied zwischen Zweifeln und Fragen. Ein Unterschied zwischen Zweifeln und Fragen. Und hier merken wir eben diesen Unterschied bei Zacharias und auch bei Maria. Zacharias hat nicht geglaubt und er wollte jetzt ein Zeichen haben. Etwas noch ganz Besonderes, das ja seinem Unglauben irgendwie doch irgendwie eine Abhilfe schafft, Bei Maria merken wir diese Bitte nicht. Ja? Sie hat um kein Zeichen auch gebeten. Und mit Sicherheit ist es so, wenn wir, ich sag mal, Gott glauben und dann bitten, wenn es wirklich dieser Weg ist, den ich persönlich gehen soll, zum Beispiel, dann zeige es mir doch noch einmal, ja, dass ich noch einmal irgendwie sicherer werde. Aber bei Zacharias ist es mehr so, dass er ungläubig ist und einfach sagt, woran soll ich das Ganze auch erkennen? Das heißt, wir können auch so sagen, Zacharias will nicht ohne Zeichen glauben. Ja, zuerst soll das Zeichen kommen und dann, wenn das kommt, dann werde ich auch glauben. Und hier liegt wirklich der Fehler, wenn wir so sagen können, das ist der Unglaube von Zacharias. Und meine Lieben, es ist ja interessant, dass die Folge dessen ist, dass er wirklich auch stumm wird. Ja? Und ist es wirklich eine Strafe oder können wir sagen eine Züchtigung? Wie wird es auch aussprechen? Aber ich bin überzeugt, dass Gott hier wirklich aus Liebe, ja, auch dem Zacharias begegnet, um eine ganz, ganz besondere Lektion auch ihn doch zu lernen. Und in dem 20. Vers lesen wir, und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Wir haben aber noch einen interessanten Hinweis, und zwar in Vers 62. Als dann das Kind auch geboren wurde und es darum ging, wie das Kind auch heißen soll, da heißt es so, lasst uns ab dem 60. Vers lesen, aber seine Mutter antwortete, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Da winkten sie seinem Vater, wie er wollte, dass er heißen sollte. Und er erbat sich ein Täfelchen und schrieb, Johannes ist sein Name. Und hier ist der Gedanke, der nicht so deutlich vielleicht hervorkommt, warum mussten jetzt die Menschen dort im Haus ihm einen Wink geben? Warum haben sie ihn nicht gefragt? Und Spurgeon kommt hier zu dem Ergebnis, dass Zacharias auch taub ist in dieser Zeit. Also er war nicht nur stumm, sondern er war in dieser Zeit sogar auch taub gewesen. Das heißt, sie winkten ihm, das heißt, sie machten ihm gewisse Zeichen und haben ihm erklärt und erst dann hat er den Namen auch geschrieben. Und meine Lieben, wenn wir jetzt zu Maria auch übergehen und diese Aussage oder ihre Frage in dem 34. Vers, als der Engel ihr angekündigt hat, auch die Geburt Jesu, dann sagt Maria, Maria aber sprach zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und jetzt der ganz große Unterschied zu Zacharias, wo wir eindeutig ja, diese Aussage haben, dass er nicht glaubte, haben wir in dem 45. Vers jetzt die Aussage, als sie zu Elisabeth kommen, zu ihrer Verwandten. Und hier heißt es ja so, und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Das heißt, Maria hat geglaubt. Sie bat auch nicht um ein Zeichen. Das lesen wir auch nirgends. Und jetzt kommt noch ein Gedanke, den wahrscheinlich die Schwestern noch am besten verstehen werden. Eine junge Frau, die eben verlobt ist, ja, und man ihr sagt, sie soll jetzt ein Kind gebären. Welche Gedanken gehen jetzt bei einer jungen Frau so durch den Kopf? So, ich meine, wenn das wirklich ja offensichtlich wird, und ich meine, das wird ja offensichtlich, was werden dann, ich weiß nicht, die Familienangehörigen sagen, was wird Josef überhaupt denken? Das ist ja völlig absurd, so etwas, ja? Also, wie kann man überhaupt außenstehenden Menschen, ich sag mal, seine Unschuld beweisen, ja, und sagen, ich habe eigentlich mit Josef nichts zu tun gehabt, noch vor der Ehe, ja? Sie waren ja bloß verlobt. Jeder wird doch sie bezichtigen, dass hier eine Sünde auch vorliegt. Und trotzdem, meine Lieben, haben wir diese Bedenken in keinster Weise hier, ja? Sondern sie glaubt dem, aber sie ist natürlich in gewisser Weise unsicher. Und darum auch ihre Frage: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Möglicherweise war das wirklich ein Überraschungsmoment, ja? Also wenn wir überhaupt mit einer Sache nicht rechnen, geht es uns wahrscheinlich auch so, dass wir dann erstens so in uns gehen, ja, und dann anfangen, wie man so sagt, laut zu denken, ja. Also verstehen kann ich das nicht, nachvollziehen kann ich es auch nicht, aber wie soll das überhaupt auch gehen? Und sie waren mit Sicherheit auch voller Verwunderung, weil ich meine, das Volk Israel hat doch gewartet auf den Messias. Das war ihr völlig vertraut, ja. Aber dass sie es werden sollte, die Mutter des Messias, das war doch wirklich diese große Verwunderung. Und meine Lieben, hier kommen wir jetzt sozusagen zu diesem Fazit, dass Zacharias, er war dieser Zweifler, können wir sagen, ja, der eben nicht geglaubt hat, und Maria, sie ist hier diese Fragende. Zacharias, der Zweifler, und Maria, diese Fragende. Interessant ist, obwohl Maria nicht um ein Zeichen gebeten hat, hat der Engel ihr ein Zeichen gegeben. Was meinte, welches Zeichen war das? Ganz genau. Der Engel hat gesagt, schau mal, ich sage es jetzt mit meinen Worten, deine Verwandte Elisabeth, sie sind hochbetagt und ich habe mich ihnen genauso offenbart und sie werden auf ihr Alter hin noch ein Kind bekommen. Und das ist eine Glaubensstärkung für dich, Maria. Geh hin, so nach dem Motto, erkundige dich, schau nach, aber die Sache ist, wie ich gesagt habe. Das war wirklich ein Zeichen, eine Glaubensstärkung auch für Maria gewesen. Und es ist interessant, dass der Engel sie auch nicht tadelt, ja, sondern er nimmt sich Zeit und er unterweist auch sie. Und meine Lieben, das ist auch so ein Gedanke, wenn wir im Gott dienen, so manches nicht verstehen. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns seine Fragen hat. Wie gehen wir damit um? Das ist auch so ein Ding, ja? Man kann da sehr schnell irgendwie in den Unglauben fallen. Ich verstehe eine Sache nicht, ist mir nicht so ganz nachvollziehbar, darum glaube ich das einfach nicht. Aber Maria, die ist anders. Sie fragt einfach, und das ist so der Gedanke wieder von dem Sonntag aus Psalm 13, Vers 4, dieses Gebet des Psalmisten: Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen. Wenn wir Fragen haben, und das ist völlig normal, meine Lieben, dann haben wir eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, ja? Und ihn wirklich bitten, führe doch du mich in die Tiefen auch deines Wortes hinein. Gib mir wirklich Belehrung. Unterweise doch du mich, du guter Heiliger Geist. Und ein anderer Gedanke, der hier so wichtig ist, und das hat mich persönlich so im Nachdenken sehr herausgefordert: Wenn Gott Verheißungen gibt, dann sind sie Ja und Amen. Und meine Lieben, es ist nicht unser Teil, hier anfangen zu zweifeln. Ja, in dem Moment, wo wir anfangen, wirklich an den Verheißungen zu zweifeln, dann verlieren wir persönlich. Ja? Aber wäre es nicht angemessen, dass wir sagen, Herr, du hast jetzt eine Verheißung gegeben. Ich verstehe nicht, wie sie jetzt in meinem Leben angewandt werden kann. Ja? Zeige es doch mir persönlich, wie ich wirklich dein Wort nehmen kann und es praktisch auch ausleben kann. Apostel Paulus sagt es in Römer 3, Vers 4, es bleibe vielmehr so, dass Gott sei wahrhaftig und alle Menschen Lügner. Das ist der Punkt, wenn wir wirklich der Schrift glauben. Und das hat mich persönlich wirklich in dem Nachdenken sehr herausgefordert. Wie lesen wir persönlich die Bibel? Ja? Wir lesen sie so nach dem Motto, es ist einfach eine Geschichte. Vielleicht, ja, ich sage es einfach so, dass wir einfach die Zusammenhänge erkennen, dass wir wissen vielleicht, wo was steht. Aber möchte Gott uns nicht Glaubenserfahrungen machen lassen? Und meine lieben Glaubenserfahrungen, oder um Glaubenserfahrungen zu erleben, brauchen wir Glauben. Das geht gar nicht anders. Gott gibt eine Verheißung und dann müssen wir eben im Glauben gehen. Ja, dann müssen wir im Glauben etwas tun. Es wird nicht so sein, dass Gott zuerst uns alles in den Schoß legt und sagt, naja, schau mal, ich habe doch alles erhört, und wir sagen, oh, ist alles so ganz zufällig passiert. Ja? Sondern es ist doch wirklich so, Gott gibt Verheißungen und wir müssen das Ganze im Glauben fassen. Nicht nur das Erlösungswerk, sondern jede einzelne Verheißung. Und ich möchte mit einem Vers schließen, der uns hier in diesem Abschnitt auch gegeben ist. Als der Engel auch der Maria so manche Anweisungen auch gibt und er sagt dann in dem 36. Vers, und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Und dann kommt dieser wichtige Satz, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dieser Satz, meine Lieben, der hat mich wirklich ganz stark getroffen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und darum können wir sagen, jede Verheißung, die Gott gegeben hat, die ist sozusagen schon von Gott doch geprüft, oder? Ob sie funktioniert oder nicht, ja, sonst hätte es ja Gott nicht gesagt. Und wenn Gott aber eine Zusage gibt, eine Verheißung gibt, dann können wir das wirklich so felsenfest auch annehmen, was Gott verheißen hat, das wird er auch erfüllen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und man sieht einfach in den beiden Fragen von Zacharias und Maria, die sehr, sehr ähnlich klingen. Ja? Sehr ähnlich. Aber Gott beurteilt die beiden ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist, meine Lieben, auch etwas, was uns betrifft. Ja? Wir können, so wie, ich sage mal, der Zacharias, in der Schrift unterwiesen sein. Wir können die besten Voraussetzungen haben. Wir können die Verheißungen kennen. Wir beten auch, ja, um Erfüllung der Gebete. Aber schlussendlich ist all das mit Unglaube verbunden. Und das tadelt Gott, und nicht nur das, sondern er züchtigt sogar, ja, den Zacharias, damit er wirklich diese Lektion auch lernt. Und dann war für mich so wirklich eine Tiefe aufgegangen, die ich vorher wahrscheinlich, oder nicht nur eine Tiefe, sondern wirklich auch ein Ernst Gottes, muss ich so sagen, der damit verbunden ist. Und darum, meine Lieben, wollen wir persönlich, ja, Gott bitten, dass er uns in die Tiefen seiner Wahrheit hineinführt, dass er unseren Glauben stärkt. Gott möge einem jeden von uns gnädig sein. Amen.